Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der taz. Und wir reden heute über Soran Mamdani, der mit 34 Jahren jüngster Bürgermeister von New York wird. Der erste muslimische Bürgermeister und auch noch demokratischer Sozialist, auch untypisch für New York. Und es gab auch noch die, um die Superlative zu vervollständigen, auch noch die höchste Wahlbeteiligung seit 50 Jahren. Wir werden uns fragen, ob das Auswirkungen hat auf die USA, auf die trumpistische USA und ob es sich um so eine Art politisches Wetterleuchten handelt oder mehr um so eine Art One-Hit-Wonder. Und auch, ob er seine Versprechen in New York halten kann oder ob damit Enttäuschungen zu rechnen ist. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin im Parlamentsbüro der taz zuständig, vor allem für die SPD, und bei mir sind heute
Barbara Junge, ich bin Chefredakteurin der taz und während des Aufstiegs von Trump zumindest mal US-Korrespondentin gewesen.
Bernd Pickert, ich bin in der Auslandsredaktion seit vielen Jahren für die USA zuständig.
Ich bin Sebastian Moll, ich bin freier Journalist, lebe seit über 20 Jahren in New York und berichte für verschiedene deutsche Medien über amerikanische Politik, Gesellschaft und Kultur und natürlich auch viel für die taz.
Ja, schön, dass ihr da seid. Oder du bist jetzt in Frankfurt, Sebastian, nicht in New York. Aber die erste Frage, ich habe in einer Zeitung gelesen, dass Toilettenpapier in New York $20 kosten. Ist das der Grund oder ein Grund für den überraschenden Erfolg von Mamdani?
Ja, ganz sicher. Und ich glaube, das war von ihm auch ein genialer Schachzug, seinen Wahlkampf wirklich darauf zuzuspitzen. Also ein einfaches, verständliches Parteiprogramm, das man in einem Satz zusammenfassen kann. Die Stadt muss bezahlbarer werden. Und ich glaube, damit hat er auch eine ganz breite Koalition oder eine ganz breite Mischung aus Wählern erreicht. Und das hat letztlich auch zu seinem Erfolg beigetragen.
Mhm. Babs, Bernd, habt ihr, das ist ja wirklich ein politisches Wunder, kann man sagen, habt ihr das kommen sehen?
Naja, dass er jetzt gewählt wird, ist nicht besonders überraschend, aber ich hätte es vor einem Jahr nicht kommen sehen. Da war er einfach noch nicht auf der Bildfläche und war vor allem mit Trump beschäftigt. Also
was Babs sagt, glaube ich, ist richtig, dass jetzt, also in New York wird gewählt, wer als demokratischer Kandidat aufgestellt wird. Das ist eigentlich schon seit jeher so gewesen. Insofern war das, was jetzt passiert ist, zwar nicht so ganz klar, aber ist nicht die große Überraschung. Die Überraschung war die Vorwahlen bei den Demokraten, wo sich Soran Mamdani gegen Andrew Cuomo zum ersten Mal durchgesetzt hat, dem ehemaligen Gouverneur von Staat New York und treuer Vertreter, sagen wir mal, der zentristischen, konservativen Mitte der Demokratischen Partei, der jetzt auch dann als Unabhängiger gegen ihn angetreten ist und am Schluss noch die Unterstützung von Donald Trump sogar gekriegt hat. Aber das ist das eigentlich Interessante, weil tatsächlich bisher in den meisten Vorwahlen, wenn es um bedeutsame Posten ging, wir erinnern uns an zwei Präsidentschaftswahlgänge, wo Bernie Sanders, der demokratische Sozialist, gegen erst Hillary Clinton und dann Joe Biden antrat und jeweils dafür gesorgt wurde, sage ich mal verschwörungstheoretisch, dass er verloren hat. Das war diesmal anders.
Ein Zentrist hat nicht gewonnen, das ist überraschend, klar.
Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Also vom guten halben Jahr war Mamdani noch völlig unbekannt, auch in New York völlig unbekannt. Der war irgendwie Abgeordneter aus Queens, aber keiner kannte ihn. Und wie hat er das denn gemacht? Also ich meine, er hat ja nicht das große Geld hinter sich gehabt, sondern ganz im Gegenteil, seine Parole war ja Tax the Rich. Sebastian, kannst du uns das beschreiben, schildern? Warum ist er in so kurzer Zeit ohne Unterstützung, ohne viel Geld im Hintergrund so populär geworden?
Na, ich glaube, da gibt's zwei Elemente. Das eine, das haben wir vorhin schon angesprochen, dass er eben ganz geschickt, und da kann man, wenn man es bös formulieren will, von Linkspopulismus sprechen, aber er hat seinen Wahlkampf auf eine ganz schlichte Botschaft zugespitzt. Die Stadt muss bezahlbar werden. Ende. Und da steigt er gar nicht groß in Details von Politik und Umsetzbarkeit und so weiter um, sondern eine ganz klare Botschaft. Also das war schon mal ein sehr geschickter Schachzug, und das dann in Verbindung damit, er ist ja erst 34 Jahre alt, er ist Millennial, er ist in den sozialen Medien zu Hause und kann auf dieser Klaviatur spielen, wie die meisten anderen amerikanischen Politiker nicht. Und er ist eben nicht in den Wahlkampf damit eingestiegen, dass er irgendwo eine Veranstaltung gemacht hat, wo er den Leuten erklärt, was er alles machen will, sondern er ist auf die Straßen gegangen in den Wahlbezirken, wo Trump große Zuwächse gehabt hat, unmittelbar nach der Präsidentschaftswahl, und hat mit den Leuten über ihre Sorgen gesprochen. Er hat ihnen das Mikrofon vor die Nase gehalten und das eben in diesem vertikalen Instagram-Format von 2-Minuten-Interviews, das ja jetzt zum Standard geworden ist, und hat die Leute reden lassen. Er hat ihnen nicht erklärt, was er für sie macht. Und das wurde also sofort viral, das kam unglaublich gut rüber, und damit hat er sich also über Nacht sozusagen auf die Bildfläche gesetzt.
Ich saß heute Morgen mit einer großen Gruppe von amerikanischen Journalisten zusammen vom Atlantic. Das war total spannend, wie die das beobachtet haben. Also insofern gebe ich Sebastian recht, aber es ist noch mehr. Also diese Authentizität eines Politikers, die hat er verkörpert. Klar, weil er jetzt nicht viel Programm hinterlegt hat. Das ist auf jeden Fall, das war eine hübsche Formulierung. Also ein Politiker heute, das Schlimmste, was die Republikaner machen könnten, wäre, einen langweiligen, zuverlässigen Kandidaten mit Programm aufzustellen. Sowohl also New York, aber auch in nächster Zukunft das Schlimmste. Und was heute einer machen müsste, er müsste authentisch sein, er müsste in einem 3-Stunden-Podcast vor sich hin plaudern können, er müsste irgendwie das Handy hochhalten können und schnell einen TikTok aufnehmen, er müsste also wenige Bytes einfach in den Tweet packen, und er müsste aber in der Lage sein, auch auf die Bühne zu springen und eine Rede zu halten. Und die Kollegin sagte, es gibt keinen anderen, der das im Moment kann. Und durch dieses nicht langweilige sein und durch eine gewisse Spontanität spricht einfach er eindeutig auch zu einer anderen Generation, oder vielmehr zu einer anderen Generation und zu denen, die einfach tatsächlich dieses viel geliebte Establishment auch nicht mehr sehen können, weil es nichts gebracht hat.
Ich glaube, man muss kurz sagen, wer er ist, also wo er herkommt. Er hat ja eine sehr berühmte Mutter. Das ist Mira Nair, eine Filmregisseurin. Salam Bombay hat sie gedreht. Sie war so 80er, 90er Jahre wirklich sehr bekannt. Sein Vater ist Politikwissenschaftler und Professor, glaube ich, in Cambridge war er.
In Columbia, in New York.
In Columbia. Also er ist so ein Upper-Class-Kind, kann man sagen, aus Indien. Aber also kein Kind von armen Eltern. Er ist auf eine Privatschule in Manhattan gegangen. Und gleichzeitig hat er, hat immer einen Anzug angehabt im Wahlkampf, ja. Und zuletzt auch die Unterstützung gehabt von Barack Obama. Und viele haben ihn verglichen mit Barack Obama, also weil er diese Form von Ausstrahlung hat und diesen Drive hat. Wie seht ihr das? Ist das ein trefflicher Vergleich oder geht das zu weit, ihn mit Obama irgendwie in Verbindung zu setzen?
Wenn du das darauf bringst, wo steht jemand zum ersten Mal? Also zum ersten Mal ein so junger und vor allem zum ersten Mal ein Migrant und ein Muslim an der Spitze jetzt von New York, dann hat das natürlich was Vergleichbares mit Obama als erster schwarzer Präsident und auch noch relativ jung. Von dem Charisma, von dem Gefühl, das er bei jenen ausgelöst hat, das waren 90.000 in New York, die für ihn also unterwegs waren, Formbänke gemacht haben, von Tür zu Tür gegangen sind, das sind sehr, sehr viele. Was er bei denen ausgelöst hat, Teil einer Bewegung zu sein, das war ähnlich wie Obama, damals hieß es Hope and Change, die Worte hat jetzt Mamdani zwar nicht benutzt, aber was Ähnliches doch ausgestrahlt. Von daher ist das schon vergleichbar. Ansonsten finde ich, muss man wirklich erstmal gucken jetzt, weil was er jetzt gezeigt hat, ist, er kann Leute begeistern. Er hat auch, finde ich, den Wahlkampf wirklich, Sebastian hat schon das TikTok-eske daran beschrieben, aber er hat es ja auch als Person in der, wenn sich die Debatte neulich angeguckt hat, die Fernsehdebatte zwischen Andrew Cuomo, dem republikanischen chancenlosen Kandidaten, und ihm, dann war er schlagfertig, er war immer sofort da, er war aggressiv, wo er aggressiv sein musste, aber nicht überspitzt aggressiv, dass er unsympathisch daherkommt und so. Also der hat schon ein ganz großes politisches Talent. Die Frage ist, und das wird natürlich das Spannendste jetzt, es gibt unglaublich viele Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass er scheitert an dieser Regierung. Und zwar sowohl die sagen, das ist Sozialismus, Sozialismus geht nicht in Amerika, das wollen wir nicht, als auch diejenigen innerhalb der eigenen Partei, die sagen, ja, die sagen, hey, wenn der jetzt als Progressiver, als Linker, als demokratischer Sozialist zeigt, dass wir nicht nur Wahlen gewinnen können, daherreden können, sondern auch noch regieren können, dann haben die anderen alle das Problem.
Aber ist es denn wirklich Sozialismus? Also wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, das Wahlprogramm, ne, was er so vorgeschlagen hat, ist eine Mietpreisbremse. Also Mieten sind, glaube ich, so ein Riesenproblem. Also kein Vergleich zu Berlin, New York. Also Wohnraum, aber auch die Preise in den Lebensmittelläden und Kita und Nahverkehr. Also das sind ja klassisch sozialdemokratische Themen in Städten. Also was heißt hier Sozialismus? Ist das nicht einfach die falsche Vokabel?
Für amerikanische Verhältnisse ist es Sozialismus. Für amerikanische Verhältnisse ist es nahe am Kommunismus. Natürlich nicht.
Sprich von Kommunismus.
Ja, ja. In Wahrheit nicht in unseren Maßstäben. Aber wer Amerika kennt, würde schon eher in die Richtung rutschen. Und das muss man da einfach sehen. Das Interessante ist aber, um Bernd zu widersprechen, es gibt viele Republikaner, die finden es großartig, dass er gewählt wurde, weil er der geniale Antikandidat gegen Trump ist, damit Trump immer sagen kann, guckt, das sind die Demokraten, weil die Demokraten und die demokratischen Wähler vielleicht eher Abigail Spanberger sind als Soran Mandami.
Lass uns da vielleicht später drauf kommen. Lass uns noch ein bisschen bei New York bleiben, ehe wir auf die Auswirkungen dieses Ergebnisses und auch die Beziehung zu der Gouverneurswahl in Virginia und kommen. Bernd hat es gerade angesprochen. Sebastian, wie siehst du das? Er sagt Tax the Rich, er will die Steuern für Leute, die mehr als 1 Million verdienen, erhöhen, was, glaube ich, schwierig wird. Er braucht aber Geld, wenn er was Wohnraum, was Preise etc. angeht, wenn er davon was umsetzen will. Also wie groß ist die Gefahr, dass er im Grunde genommen scheitert?
Naja, die Frage hat ihm David Remnick, der Chefredakteur vom New Yorker, in einem langen Interview gestellt, hat gesagt, das wäre doch eine sehr ehrgeizige Agenda. Und die Antwort von Mamdani war, seit wann ist denn Ehrgeiz ein Schimpfwort? Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man sich die Dimensionen anschaut, also die New York Times hat das ausgerechnet, dass die Programme, die er jetzt vorgeschlagen hat, insgesamt 7 Milliarden kosten. Der größte Posten davon sind diese Kita-Geschichten, also universelle kostenlose Kinderbetreuung in der Stadt. Das ist der große Posten, das kostet 6 Milliarden. Und das Gesamtbudget der Stadt New York sind 119 Milliarden. Ja, und da hat er dann zu Recht gesagt, also das kann man in diesem Etat finden, und hat dann dazu gesagt, Andrew Cuomo, ich weiß jetzt nicht mehr die Größenordnung, aber hat sozusagen so und so viel Milliarden Steuervorteile für Elon Musk rausgeschlagen in dem Staatshaushalt von New York, und da werde ich doch wohl 6 Milliarden für Kinderbetreuung rausschlagen können. Ich glaube, die Energie und den Drive hat er, das vielleicht nicht ganz, aber zumindest zum Teil zu verwirklichen und nicht komplett zu scheitern, zumal er ja jetzt die Unterstützung der Gouverneurin hatte, und der Staat New York, der ist ja bei allen diesen Steuerbeschlüssen entscheidend, und er hat die offenbar geschafft, er hat es offenbar geschafft, die auf seine Seite zu ziehen. Also ich glaube nicht, dass er eine völlige, also völlig durchrutscht oder völlig durchfällt.
Also die Gefahr, würdest du sagen, dass jetzt also die Millionäre scharenweise New York City verlassen, weil die Steuern um 2% erhöht werden könnten, die ist übersichtlich, sagst du?
Naja, das wurde damals schon, als de Blasio gewählt wurde, der ja auch fast genauso weit links stand wie Mamdani, der Che Guevara-Posters in seinem Büro gehabt hat. Da wurde ja auch schon gesagt, die Upper East Side wird jetzt entvölkert, aber das ist auch nicht passiert. Also die wollen in New York bleiben.
Also de Blasio, das war der Kandidat 2013 in New York, der dann noch gewählt wurde, der Demokrat.
Der hat auch ein paar Sachen tatsächlich umgesetzt, eher so auf der Umweltebene, würde ich sagen, aber da war er auch gut und hat einiges hingekriegt. Aber also diese Millionäre oder Milliardäre müssten erstmal ihre zig Millionen teuren Wohnungen verkaufen, wenn sie wirklich verlassen. Das kann im Moment so oder so niemand zahlen. Also ist schon mal. Und dann ist auch eigentlich bekannt, dass es gibt New Yorker, die denken, in Florida ist es hübscher, und sie stellen dann ganz schnell fest, dass in New York doch besser ist. Also so die Gefahr ist echt sehr überschaubar.
Okay, also dann ist das Bild, was ihr jetzt entworfen habt, dieses Scheitern-Szenario ist möglich, aber gar nicht wahrscheinlich.
Aber er muss sich schon, also als Bürgermeister, tatsächlich auch mit den Behörden auseinandersetzen. Das könnte das größere Problem sein als der Ehrgeiz. Und der Ehrgeiz ist auch im Etat, diese Milliarden zu finden. Er muss sich auch mit der Polizei auseinandersetzen. Also wenn er das nicht macht, wenn die nicht auf seiner Seite sind, und das ist nun mal sehr zentristisch, dann auch mit der Polizei zu kooperieren, dann hat er ganz schnell mehr Kriminalität. Und das wird dann beim Teil seiner Wählerschaft auf jeden Fall auch überhaupt nicht populär sein. Und Behörden sind, wie wir auch aus Deutschland wissen, haben ihr Eigenleben.
Und ich würde das unterstützen, zumal New York ist die größte Stadt der USA. Sie hat, kann sagen, 7 Milliarden in einem 119-Milliarden-Haushalt ist nicht viel, aber einen 119-Milliarden-Haushalt zu verwalten und das gut zu machen, ist für einen 34-Jährigen ohne exekutive Erfahrung doch schon mal eine Herausforderung. Er selbst hat in allen Interviews immer gesagt, dass er sich einen guten Kreis von wirklich gut ausqualifizierten Menschen um sich herum suchen wird. Er hat immer gesagt, ich weiß, dass ich nicht alles wissen kann, muss ich auch gar nicht. Ich muss bloß die Leute haben, die das können. Und die muss ich um mich rum haben, wenn er das schafft. Und auch Leute, die wissen, wie die Politik zu handeln ist. Dann, glaube ich, hat er gute Chancen, das umzusetzen, weil tatsächlich, es ist ja keine sozialistische Revolution, was er da vorhat. Also ich habe geschrieben, es ist Sozialdemokratie für Anfänger eigentlich. Und so ist es auch. Und trotzdem wäre es für New Yorker Verhältnisse und dann womöglich eben auch für andere Städte, wenn es da funktionieren sollte, tatsächlich war es eine kleine Revolution.
Aber es ist halt New York. Also muss man dazu sagen, es ist nicht die USA. Also es ist eher so, weil du es vorher am Anfang fragtest, es ist mehr so Proof of Life von der Linken als irgendeine gravierende Veränderung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber schon so, dass er sich zum Beispiel mit dem Chef von BlackRock getroffen hat, dass er schon früh signalisiert hat, dass er die Polizeichefin von New York im Amt lassen will. Also er geht auch schon diesen Weg des Pragmatischen, oder? Wie siehst du das, Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Er versucht das. Und er hat auch zum Beispiel mit Bürgermeister Bloomberg gesprochen, also mit allen einflussreichen Figuren in New York. Wobei ich sage, die Behörden sind das eine und sicherlich gegen die Polizei kann man zum Beispiel nicht regieren. Aber man kann zum Beispiel in New York auch vor allen Dingen nicht gegen die Interessengruppen der Immobilienindustrie und der Finanzindustrie regieren. Diese Verbindungen und diese Geflechte zu durchdringen, das wird wahrscheinlich noch eine größere Herausforderung, als jetzt die Bürokratie zu durchdringen. Und daran ist ja zum Beispiel auch de Blasio bis zu einem gewissen Grad gescheitert. Eric Adams ja sowieso, obwohl der ist mehr oder weniger an allem gescheitert.
Glaubst du denn, dass dieser Hintergrund, den er hat, oder glaubt ihr das? Also er hat ja diesen, ja, man kann schon sagen, Upper-Class-Hintergrund, dass das einfacher macht für ihn, mit diesem Geldadel und diesen reichen Eliten zu kommunizieren. Also er ist ja, wenn man jetzt in Europa guckt und eine vergleichbare Figur sucht, dann fällt einem vielleicht Andy Babler ein aus Österreich, der so einen marxistischen Hintergrund hat und dann Chef der SPÖ geworden ist, der aber einen anderen biografischen Hintergrund zum Beispiel hat oder so. Macht es das einfacher für ihn, mit diesen Eliten zu sprechen?
Das weiß ich nicht. Das hängt ja auch davon ab, was er denn da will. Wo es ihm sicherlich nutzt, ist, er hat keine Angst. Er hat auch persönlich keine Angst. Es gibt ja so Leute, die, wenn sie tatsächlich aus ganz ärmlichen Verhältnissen und bildungsfernen Verhältnissen kommen, sich hocharbeiten, zweiter Bildungsweg und dann, wieso die jetzt ihr ganzes Leben dann irgendwelche Komplexe mit sich rumtragen, wenn sie dann in Schichten eindringen oder mit denen zu tun haben, die das alles in die Wiege gelegt gekriegt haben. Das hat er nicht und das ist gut in diesem Falle. Wo ich wahnsinnig gespannt bin, aber auch. Ich glaube, wenn er es schafft, will und schafft, auch die Kommunikation mit denen, die ihm jetzt zum Sieg verholfen haben, aufrechtzuerhalten die ganze Zeit. Auch in der Regierung. Das ist ja etwas, was Trump wie kein Zweiter macht, die Kommunikation zu seiner eigenen Basis ständig aufrechtzuerhalten. Ob er regiert, ob er nicht regiert, die 4 Jahre, wo er weg war, hat er immer die Veranstaltungen, die Social Media und so weiter. Wenn Mamdani das hinkriegt, auch als Bürgermeister das zu halten und sich quasi ein Mandat für auch verhandeln, meinetwegen mit Finanz- und Immobilienindustrie in New York, sich ständig ein neues populäres Mandat zu holen in der Öffentlichkeit, dann glaube ich, hat er gute Chancen, dass ihm seine Fitness, seine Intellektualität, seine Nicht-Angst-Haben dann auch genug Rückhalt verschafft, was er ansonsten vielleicht nicht unbedingt hätte.
Stimme ich dir zu. Es wird dann eine interessante Frage, was mehr Gewicht hat, ob dieser Rückhalt in der Basis so stark ist, um Probleme, die von der anderen Seite gemacht werden, auszugleichen. Weil es gibt natürlich die Drohung des Präsidenten dann, also es geht ja nicht nur darum, Milliarden zu finden in diesem Haushalt, sondern es geht auch darum, dass der US-Präsident gedroht hat, New York Gelder zu entziehen. Und es geht auch darum, dass in Verhandlungen mit Finanzelite und Immobilienelite die wiederum auch Druck von anderer Seite bekommen können. Also wer beugt sich im Moment in den USA nicht dem Willen des Präsidenten? Das heißt, diese Basisnähe muss auch aushalten, dass die Bedingungen möglicherweise nicht so viel besser werden, aber aus anderen Gründen, durch andere Kräfte. Das muss diese Basis dann auch aushalten.
Das ist eine sehr interessante Frage, ob Mamdouni dafür eine Erzählung hat. Also das ist das, was ich machen kann und das ist das, was ich nicht machen kann. Ob er das erklären kann und ob das dann so verstanden wird. Wie ist denn da dein Eindruck, Sebastian?
Naja, er hat ja bei seiner Siegesrede gestern Abend oder heute Nacht da schon so ein paar Töne angeschlagen, dass er New York als den Gegenpol zum Amerika Trumps sieht und dadurch auch so eine Einigkeit der Stadt versucht herzustellen. So, wir beugen uns nicht Trump. Wir sind multikulturell, wir sind eine Einwandererstadt. Wir gehören zusammen und wir stehen eben gegen diese Politik auf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das eben diese Finanzeliten oder Immobilieneliten, über die wir jetzt gesprochen haben, oder zum Beispiel auch die ganzen juristischen Firmen, die ja alle eingeknickt sind, gegenüber Trump, dass er denen vielleicht auch Mut machen kann, eben so zusammen als New Yorker Trump stärkeren Widerstand zu leisten. Ob das gelingt, weiß man nicht, aber das scheint zumindest der Weg, den er gehen will. Und dann ist natürlich, was ich noch ganz kurz sagen wollte, sein großes politisches Talent besteht ja auch darin, dass er, wie man in Englisch sagt, relatable ist. Er kann also mit dem Taxifahrer genauso locker und leicht sprechen wie mit dem CEO von Goldman Sachs, ja, und das ist einfach sein Talent und das ist ein großes Pfund, mit dem er wuchern kann. Ne?
Trump hat ja schon angekündigt, also mit den Budgetkürzungen und aber auch mit ICE, also da, wie er das in anderen Bundesstaaten schon gemacht hat, also die Nationalgarde möglicherweise, ICE, dahin zu schicken. Das ist ja ein sehr multikultureller, multiethnischer Ort, New York. Für wie groß haltet ihr die Gefahr, dass Trump aus eigenem Interesse diesen Konflikt jetzt eskaliert und auch militarisiert?
Ich halte die Gefahr für ziemlich groß. Einfach auch deshalb, weil Trump sich an irgendwelche Wahrheiten nicht gebunden fühlt. Was er erzählt hat über Chicago, bevor er die Nationalgarde da reingeschickt hat, was er erzählt hat über Portland, bevor er die Nationalgarde da reingeschickt hat, über Los Angeles, nichts davon hat auch nur ein Quäntchen Wahrheit gehabt. Also das war, these cities are burning, die Städte stehen alle in Flammen, wir müssen ordentlich, es war völliger Quatsch. Trotzdem hat er es gemacht, hat dort aber Bilder provoziert, die dann zumindest bei einigen von Trump und dem Trumpismus eher ansprechbaren Wählerschichten auch so interpretiert werden, als da ist, sei es ganz fürchterlich gewaltig. Das heißt, man provoziert eine Gewalt, um danach gegen die Gewalt zu argumentieren, die angeblich von den fürchterlichen terroristischen Demokraten, Trump hat ja auch die Demokratische Partei schon in Gänze schon mal als Partei der Hamas und der Terroristen bezeichnet. Das halte ich also ausgesprochen für möglich. Zusammen mit Geldkürzungen, der Bundeshaushalt oder der Haushalt New York, wenn ich es richtig gelesen habe, Sebastian, besteht zu ungefähr 6% aus Bundesmitteln. Das ist nicht wenig tatsächlich. Da ist ein Druckmittel da, vor allem wenn du, ja, wir haben ja darüber gesprochen, er muss ja mehr Geld einnehmen, um zu finanzieren, was er machen will. Womöglich muss er auch mehr Geld einnehmen, um auszugleichen, was ihm an Bundesmitteln fehlt. Das wird juristische Prozesse nach sich ziehen, das wird Ärger nach sich ziehen, natürlich die Konfrontation. Und vor allem, ich meine, wo Trump ja auch gut dran ist, wenn jemand anders auch was vorhat, ihn dann so zu beschäftigen, dass er zu dem, was er eigentlich vorhat, nicht kommt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Darin ist Trump ziemlich meisterhaft, ehrlich gesagt, und zwar auf allen möglichen Ebenen. Mal gucken. Ja.
Und ergänzend dazu ist, was Trump nicht mag, ist, wenn jemand anders die Aufmerksamkeit hat, wenn jemand anders Gestaltungsraum hat. Nun hat da in New York tatsächlich jemand Gestaltungsraum. Vielleicht nicht das Geld, aber der bestimmt gerade ein Narrativ, der bestimmt gerade eine Geschichte. Trumps größter Ehrgeiz wird nicht unbedingt im Schüren von Gewalt oder Provozieren von Gewaltbildern liegen, sondern vor allem, dass er das Narrativ in New York wieder bestimmen kann und ihn damit ins Senkel setzt, also einfach weniger wichtig macht. Das ist das Größte für ihn, egal welche politische Wirkung es hat, schlussendlich. Hauptsache, er ist wieder der Macher der Geschichte.
Sebastian, wie siehst du dieses Verhältnis zu Trump?
Ja, also ich meine, auch wieder in dieser sehr kämpferischen Siegesrede, die Mamdani da gestern Abend angestimmt hat, hat der Trump ja den Kampf angesagt. Der hat so gesagt, turn up the volume, ja, oder bring it on. Also komm nur, wir sind bereit für dich. Ja, die Energie, das rhetorische Talent, das Charisma, dazu hat er. Wie das dann ausgeht, ich meine, das steht, glaube ich, wirklich in den Sternen. Also diese Gefahr, dass er sozusagen, dass Trump ihn immer weiter beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, die ist sicherlich da, das sehe ich auch so.
Ein interessanter Faktor ist ja tatsächlich, dass Stefan, du hast es gerade erwähnt, eigentlich kommt er aus einer Elitenfamilie in New York. Er hat aber trotzdem irgendwie einen anderen Ruf. Also dadurch, dass er andere Themen anspricht, sozialistische Themen anspricht, also so einen ökonomischen Populismus im Grunde ja auch vorträgt. Dadurch kriegt er genau wie Trump, der ja auch Elite ist, aber eben die Underclass anspricht, tatsächlich auch nochmal so, erzeugt ein ähnliches Bild. Und das scheint ja im Moment tatsächlich anzukommen. Das könnte natürlich auch den Demokraten etwas sagen? Also wir hatten in der Vorbereitung, hattest du mal gefragt, worüber willst du sprechen? Und dieses Anti-Eliten-Moment, das ist einfach so stark und er bedient es, obwohl er aus der Elite kommt, genau wie Trump. Vielleicht sagt es den Demokraten etwas und gibt so eine Idee davon in dieses Land, dass was funktionieren könnte und aber auch eine Idee, wo die Möglichkeiten tatsächlich liegen und sie liegen nicht in dem politischen Programm, das immer erfüllbar ist. Also ökonomischer Populismus ist, glaube ich, so ein Stichwort, was nicht zu unterschätzen ist und vielleicht auch in anderen Teilen des Landes.
Ich wollte noch eine Beobachtung beisteuern, was mir auffiel bei seiner Siegesrede heute Nacht. Also neben allem Pathos auch, also New York ist das Licht in den Zeiten der politischen Finsternis und so weiter, das ist ja ganz schön. Aber was ich interessant fand, war, dass er ja eigentlich eine Zeile vom Gouverneur von Illinois geklaut hat. Jerry Pritzker, der angesichts all dieser Angriffe von den ICE-Agenten und der Nationalgarde immer sagt, wenn ihr an meine Leute rein wollt, müsst ihr an mir vorbei. Das klingt erstmal ganz mächtig. Und ganz ähnlich hat es auch Mamdani gestern formuliert, aber er hat gesagt, wenn ihr an uns ran wollt, müsst ihr an uns allen vorbei. Und das fand ich, in so einem vollen Saal noch dazu, das fand ich interessant, weil er weiß ja um sein Startum und schafft es zumindest bis jetzt, aber nicht nur ich zu sagen, sondern ein Wir noch zu konstruieren. Das könnte noch wichtig werden, ob er sowas beibehalten kann.
Zu diesem Thema Anti-Elitarismus noch was eingefallen, was ich vielleicht für ganz wichtig halte. Denn der Vorwurf des Elitarismus gegenüber der Demokratischen Partei, der stammt ja, und der Abgehobenheit, der stammt ja viel aus dieser Konzentration auf Identitätspolitik und auf identitäre Themen. Und dadurch, dass Mamdani da ganz davon abgewichen ist und sagt, wir haben nur ein Thema, das ist Bezahlbarkeit für die untere Mittelschicht. Ich glaube, dadurch besetzt er eine anti-elitäre Position, die auch tragen kann und die sozusagen auch als zentrales Thema für die Demokraten zum Beispiel in den Zwischenwahlen tragen kann und sie dann eben den Schichten, die sie ansprechen wollen, auch näher bringt als das, was bisher gemacht wurde.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Lass uns vielleicht daran anknüpfend noch einen Aspekt beleuchten, den wir bis jetzt noch nicht hatten. Und das ist, dass er ja Muslim ist und eben der erste muslimische Bürgermeister von New York und ja auch engagiert war in der Gaza-Palästina-Solidarität. Und New York ist ja eine Stadt mehr als 1 Million, glaube ich, jüdischen Amerikanern. Also die sind schon auch als Wählergruppe wichtig bei solchen Wahlen. Und es gab auch wichtige oder jüdische Stimmen. Woody Allen zum Beispiel hat gesagt, er würde nicht wählen. Wallace Shawn hat gesagt, er würde ihn wählen. Wie war das? Also wie ist das? Hat das sehr polarisiert oder warum hat es nicht so stark polarisiert, Sebastian?
Also ich meine, in meiner jüdischen Bekanntschaft, und das sind also alles säkulare, liberale, integrierte Juden, da geht es also von Leuten, mit denen gegenüber ich, und das ist ja dann absurd, als Deutscher dann gegenüber New Yorker Juden den Staat Israel verteidige, ja, also bis hin zu Leuten, die sagen, na ja, wir hätten schon gerne eine eindeutigere Aussage zum Staat Israel, aber er ist einfach alternativlos der einzige wählbare Kandidat, und ich glaube, die Juden, die gegen ihn gestimmt haben, das waren also wirklich eher die Konservativen und die Orthodoxen, und ich glaube, er hat sehr überzeugend auch diesen Vorwurf des Antisemitismus entkräften können.
Ist das denn so eine generationelle Spaltung in der jüdischen Community in New York, dass die Jüngeren eher gesagt haben, ja, das ist einer, der spricht für uns und der spricht wie wir, und die Älteren dann so konservativer, verhaltener ihm gegenüber waren?
Nee, glaube ich gar nicht so sehr, dass das durch die Generationen geht, sondern ich glaube eher, dass das sozusagen die liberalen, säkularen, integrierten Juden versus die orthodoxeren, konservativeren ist. Das hat nicht so sehr was mit der Altersgruppe zu tun.
Du kennst das im Zweifelsfall besser, weil mein Eindruck war schon der in den letzten Jahren, dass sich innerhalb auch der, also so Leute wie Peter Beinart oder so, der ist jetzt auch nicht mehr ganz frisch und jung, aber der und Generationen jünger, die sich eigentlich von dem, was ein Dokumentarfilm kritischer mal Israelismus genannt hat, also die ganz starke identitäre Bezugnahme von US-amerikanischen Angehörigen der jüdischen Community auf Israel, inklusive dem Militärdienst in Israel ableisten, obwohl man das nur als US-Staatsbürger gar nicht müsste und so weiter und so fort. Und dass es da eine Bewegung von weg gibt von jungen Leuten. Gleichwohl weiß ich nicht, ob das Mehrheitsbewegungen sind oder ob das nur wahrnehmbare sind. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Und was man gemerkt hat jetzt an Stellungnahmen, also zu die Anti-Defamation League, das ist quasi die wichtigste, also neben AIPAC, was eine außenpolitische Lobbyorganisation ist, die wichtigste gegen Antisemitismus und pro-Israel gerichtete Menschenrechtsorganisation, kann man schon sagen, so. Und die waren also, man dann nicht skeptisch gegenüber wäre untertrieben. Also die haben eigentlich ziemlich klar abgelehnt und sagen jetzt, ja, wir werden mal schauen, aber wir haben schon unsere Vorbehalte. Ne? Wir werden mit allen arbeiten. Andererseits hat er es auch gut gespielt, weil manches hat er auf offener Bühne gemacht und manches aber auch nicht. Er hat sich immer wieder jetzt auch mit Rabbinern getroffen, hinter verschlossenen Türen, ohne dass man das offen austritt, ohne dass man sich irgendwie und erstmal Verständigung gesucht. Und in seiner Rede gestern auch nochmal ganz klar gesagt, er wird auch dafür sorgen, dass alle jüdischen Bürger in New York sich hier sicher fühlen und er wird auch ein Bulwark gegen Antisemitismus sein. Und das mehr kann man eigentlich erstmal auch gar nicht erwarten, finde ich. Ne?
Also das ist, würdet ihr sagen, nicht sozusagen die Seite, wo er anfällig, verletzbar, problematisch ist.
Das wird versucht werden, ihm unterzujubeln. Ne? Also wenn er sagt, er sieht Israel in Zukunft nicht als jüdischen Staat, weil dann kann es kein demokratischer Staat sein. Wenn es ein demokratischer ist, dann muss es ein Staat für alle sein. Und das ist natürlich eine diametral andere Position, als andere haben im Verhältnis, in ihrem Verständnis dessen, was Israel sei. Das wird ihm sicherlich, so wie die Magerrechte ja versucht, mit Antisemitismus an den Unis Politik zu machen und überall woanders, das mit dem Vorwurf des Antisemitismus, das werden sie immer wieder auch versuchen, ihm unterzujubeln. Ich finde nur, dass er tatsächlich trotz einer sehr klaren Verurteilung des israelischen Vorgehens in Gaza, obwohl er von Völkermord gesprochen hat und obwohl er Muslim ist und auch Arabisch spricht, zumindest ein paar Brocken, hat er sehr, sehr, sehr wenig Angriffsfläche für den Vorwurf geboten tatsächlich. Ich weiß, das wird ein anderer anders sehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian, aber
Cuomo hat es ja ganz massiv versucht, ihn als irgendwie Radikalen und als Extremen und als Islamisten zu zeichnen und als Antisemiten. Und das ist ja eigentlich nach hinten losgegangen, dass dem Cuomo dann Islamophobie vorgeworfen hat. Ja. Das hat ihm also eher genützt als geschadet. Also ob das dann international auch so funktioniert, das bleibt offen. Aber wie du schon sagst, er scheint da sehr überzeugend seine Position auch zu beziehen.
Würdet ihr denn sagen, wir haben die Frage schon manchmal so ein bisschen angespielt jetzt, aber nochmal direkt gestellt, ist er denn jetzt so eine Art Role Model für die Demokraten in den USA oder muss man, wenn man jetzt die Wahlen, die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey dazu nimmt, wo ja zwei Demokratinnen gewonnen haben, die allerdings politisch doch auf einem ganz anderen Ticket sind als er, nämlich sehr zentristisch, moderat, also das, was man eben so von Demokraten so kennt aus den USA, die eben gewonnen haben. Also was ist da, welche Idee wird sich bei den Demokraten, sollte sich bei den Demokraten durchsetzen, das, wofür Anduni steht oder wofür dann eben hier Abigail Spanberger und Mickey Sherrill, die Gouverneurinnen, stehen?
Ich kann das gerade im Moment gar nicht einschätzen, aber was er tatsächlich ausstrahlt, ich sagte das vorher schon mal, und was ein Role Model auf jeden Fall wäre, ist diese Leichtigkeit auf der Bühne und in allen möglichen Kanälen unterwegs zu sein mit dieser authentischen Art, der tatsächlich in der Lage ist und auch mutig ist, dann auch mal ein Narrativ auszugeben und dabei zu bleiben. Ich nehme an, dass das Anti-Elitäre und auch ökonomisch Kritischere ein Role Model für die Demokraten, ich würde sagen, sein könnte. Ich weiß nicht, ob es sein wird, ganz einfach. Aber wenn man Leute zurückgewinnen will, wenn man diese Koalition, die Trump gebildet hat, mit einer ethnischen Diversität, natürlich auch einer ökonomischen Diversität, aber eben auch viele sozial weniger gut aufgestellte aus unterschiedlichen Backgrounds zusammenzubringen. Wenn man da hingehen muss, dann muss man auch auf jeden Fall das Ökonomische besser adressieren, ohne die anderen zu verlieren. Ich weiß es nicht, wie es gelingen soll. Vielleicht ist es auch so, dass die Demokratische Partei das gar nicht kann und sich was anders bilden muss. Ich meine, die Republikanische Partei ist auch zerstört. Die gibt es de facto auch nicht mehr. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob bei den nächsten Wahlen, also 26, natürlich gibt es da die Demokraten, aber was in 4 Jahren, in 3 Jahren ist, ich kann es wirklich nicht einschätzen, ob die Demokraten diesen Sturm überhaupt überleben.
Also meinst du jetzt die Midterms? Dann
26 wird noch ein relativ normaler sein, außer dass Trump und seine Leute das wahnsinnig manipulieren würden, weil sie auf jeden Fall beide Kammern des Kongresses haben müssen.
Wie ist denn die Diskussion in den USA bei den Demokraten um diese Frage? Oder gibt's da eine Diskussion, Bernd?
Es gibt die Diskussion, allerdings gibt es sie, das liegt aber auch daran, wie die Parteien in den USA sowieso gestaltet sind. Es gibt ja keine Parteitage, wo irgendwelche Leitanträge verhandelt werden, wie man das hier tun würde, an denen sich dann Debatten zumindest abbilden, sondern es gibt immer wieder eher Personen, die irgendwo hochkommen, bestimmte Themen setzen und dann guckt man, funktioniert das. Und da ist man dann natürlich jetzt einer davon, nur es ist auch allen bewusst, dass es New York ist. Und New York hat mit dem Rest der USA von seiner politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen Zusammensetzung her wirklich so wahnsinnig viel nicht zu tun und schon gar nicht mit den Staaten, auf die es auch bei Präsidentschaftswahlen dann wieder ankommen wird, die berühmten Swing States, die einfach eine andere Sozialstruktur haben und womöglich auch eine andere Ansprache brauchen. Was er aber, um das noch hinzuzusagen, was er, glaube ich, reingebracht hat, ist, dieser Dienstag war für die Demokraten auf der ganzen nationalen Ebene ein unglaublich guter Tag. Es waren nicht nur die Gouverneurswahlen, es war nicht nur New York, es war nicht nur die Proposition 50 in Kalifornien. Es waren auch zig kleinere Wahlen für Gerichtshöfe, für Richterposten, für andere Bürgermeister, die jetzt nicht so beachtet sind, wo es überall so oder so hätte ausgehen können und wo die Demokraten überall gewonnen haben. Das, würde ich sagen, ist eine Anti-Trump-Referendum gewesen. Was Mandani dazugegeben hat, ist viel mehr als nur Anti-Trump zu sein, nämlich ein eigenes Programm nach vorne. Und das, glaube ich, ist etwas, was sich auch Demokraten woanders, vielleicht nicht das Gleiche wie er, aber was auch Demokraten woanders durchaus zu Herzen nehmen können und wo wir im Übrigen, wir kommen ja vielleicht noch dran nachher, auch hier was von lernen können, meiner Ansicht nach. Weil das ist so, wenn wir nicht hier, alle schließen sich zusammen, um einen AfD-Kandidaten zu verhindern, das reicht nicht, wenn man nicht als eigenes da zuzugeben hat. Und das hat man dann da gemacht.
Das hat er, glaube ich, auch in der Diskussion mit Cuomo gesagt, ne? Er hat gesagt, also wenn Sie jemand haben wollen, der Ihnen nicht nur erklärt, was alles nicht geht, müssen Sie mich wählen. Das ist ja im Grunde genommen der, also er hatte diesen Spirit, ne, nicht zu erzählen, nicht abzuarbeiten an dem Gegner, sondern zu sagen, ich will was und dafür wählt ihr mich.
Vor allem ein Gutteil der Demokraten und Demokratinnen denkt immer noch, dass Regeln gelten würden. Und das ist eben nicht mehr der Fall. Und dementsprechend musst du einfach eine andere Politik machen. Da musst du möglicherweise auch eine Politik machen, die du im Moment noch nicht mit Geldmitteln hinterlegen kannst und einfach gucken, wie weit du damit kommst. Weil Regeln gelten sowieso nicht mehr.
Und unter Trump meinst du?
Unter Trump, ja, er bricht alle Regeln. Mhm. Also als ob unter Trump der Haushalt der USA geschont würde. Also gut, durch den Shutdown sparen sie einiges ein, aber auch diese Regeln gelten nicht mehr und da müssen die Demokraten tatsächlich auch anders spielen. Und dazu gehört Mut zum Risiko auf jeden Fall dazu und den beweist er. Ich glaube, das ist was Entscheidendes.
Ja. Sebastian, wie siehst du diese Auswirkungen auf die Demokraten durch dieses New Yorker Ergebnis?
Ich fand das ganz interessant. Es gab letzte Woche einen großen Essay im New York Magazine und da ging es genau um diese Frage, was ist der Weg nach vorne für die Demokraten, weil immer deutlicher wird, dass das alte demokratische Establishment, was eben auch stark von der Wall Street finanziert wird, was als korrupt gesehen wird, was als lethargisch gesehen wird, dass das ausgedient hat. Und dann waren sozusagen die zwei Wege nach vorne, die diskutiert wurden, waren eben Bernie Sanders, AOC und Mandani, also Sozialismus oder, wo jetzt noch nicht gesprochen wurde, was sie die Abundance-Fraktion genannt haben, was natürlich auf dieses Buch von Ezra Klein zurückgeht, der an den Demokraten kritisiert, dass sie im Grunde genommen nichts gebacken bekommen. Also dass große Infrastrukturprobleme, große Mittel bereitgestellt würden, aber die Umsetzung 20 Jahre dauert, ja, was dann an Verfilzung und an Bürokratie und so weiter und so fort liegt. Also das waren sozusagen die beiden Wege, die die Demokratische Partei gehen kann oder gehen könnte, die da sozusagen dargelegt werden. Was ich aber jetzt nach gestern Abend irgendwie so finde oder hoffe, was so ein bisschen aufblitzt, ist, dass eben Spanberger, also die Moderatorin und die Mandanis, also die linke Fraktion, die also spätestens seit 2016, als Bernie gegen Hillary Clinton verloren hat, die gespalten waren, dass die vielleicht eben doch eher wieder zusammenfinden jetzt, ja, eben über diese Plattform der Bezahlbarkeit und dem Fokus auf die Wirtschaft ganz einfach, ja.
Genau, das war auch interessant. Dieses Schlagwort von der Affordability, Bezahlbarkeit, hatten auch Spanberger und Sherrill in ihren beiden Gouverneurswahlen drin, wenn auch nicht untersetzt mit so einem konkreten Programmvorschlägen, wie man dann in New York, aber immerhin.
Der meint, das wäre der Königsweg, jetzt eingedenk von Inflation, die es ja auch gibt in den USA, vielleicht nicht ganz so heftig, wie sie in Deutschland war, aber Bezahlbarkeit ist ja auch ein Thema. also auf diese Brot- und Butter-Themen zu setzen, das ist ja auch ein gutes sozialdemokratisches Rezept, also dass das, ob in linker oder Mitte Ausformung, da geht's lang, ja?
Naja, entscheidend ist aber, dass diese Themen den Demokraten auch geglaubt werden. Und dafür braucht es mehr. Nur zu sagen, wir sind sozialstaatlich orientiert, wir stärken die Infrastruktur, wir sorgen für Bezahlbarkeit von Wohnraum oder von öffentlichem Nahverkehr, alleine wird's nicht bringen. Zumal sich die Demokraten ja auch nicht so ganz gut von der Elite absetzen können, weil sie nun mal von den großen Geldgebern das Geld bekommen. Also sie sind einfach genauso finanziert wie die Republikaner. Inzwischen nicht mehr ganz gut vielleicht, aber also so dieses, wir sind wirklich für euch da und wir wollen was und wir tun es auch. Dazu braucht es sowohl in den USA als auch in Deutschland mehr.
Also dazu reicht es nicht, das einfach auf einem zu beschließen und Papiere zu schreiben, sondern dazu braucht man eine Verkörperung.
Ja.
Also eine Figur, die das, der man das glaubt, die das wirklich ist. Also, ja.
Das wäre ja dann wieder das Ezra Klein-Thema, ne? Das ist die Umsetzung ist entscheidend, ne? Ja.
Du musst es noch ein bisschen erklären mit Ezra Klein. Das ist hier kein Stichwort, wo sofort alle nicken.
Ich weiß nicht, das Abundance-Buch wurde, glaube ich, in Deutschland auch rezipiert, aber sozusagen die Grundthese ist eben das, dass das Problem der Demokraten einfach der Filz ist und dass die Umsetzung fehlt. Also das große Beispiel war immer die Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Los Angeles und San Francisco, die Kalifornien seit 30 Jahren versucht zu bauen. Und das sind, weiß ich nicht, 300 Kilometer. In der Zwischenzeit hat China 6000 Kilometer Hochgeschwindigkeitszüge gebaut. Ja, und dass es eben daran mangelt und dass eben entschlackt werden muss und Bürokratie abgebaut werden muss und so weiter und so fort, was sich dann erstaunlicherweise auch wieder mit Trump-Slogans deckt, ne?
Das ja, hat natürlich auch ein anderes schönes Beispiel, das erst so klein drin gehabt, über den Versuch, Milliarden wirklich aus dem Bundeshaushalt bereitzustellen für den Aufbau von Breitbandinternet im ländlichen Raum, wo dann Programme aufgelegt wurden, dann musste sich darauf beworben werden, dann musste eine Problemanalyse und weiß ich nicht, nach 4 Jahren war das Geld ausgegeben für alle möglichen Vorstufen. Es war kein einziger Meter Breitbandkabel irgendwo hin verlegt worden. Und die Trump-Regierung hat das Programm dann erstmal wieder abgeräumt und so, und das hat er auch so als Beispiel genommen. Was ich noch ergänzen wollte zu den Demokraten mit dazu, was ich glaube, was hier natürlich auch angestachelt durch einen Trump, der alle Regeln bricht und ständig auf die Probe stellt, sehen sich Demokraten immer wieder in der Rolle, diese Regeln verteidigen zu müssen, die institutionelle Ordnung verteidigen zu müssen. Und geraten dann oft in die fatale Situation rein, mit der institutionellen Ordnung auch gleich noch den ökonomischen Status quo mitzuverteidigen, der für viele Leute Käse ist. Das ist eben das, wo Bernie Sanders tatsächlich seit 15 Jahren auf die Demokraten einredet. Er hat das damals immer festgemacht an jenen ehemaligen Industriearbeiterstaaten, die Blue Wall, also die feste Bastion der Demokraten in den, was heute der Rust Belt ist, Staaten und immer noch die Swing States sind auch, oder zumindest einige davon. Er hat gesagt, wir haben die Leute verloren, weil wir ihnen immer erzählt haben, wir müssen die Regeln verteidigen. Die makroökonomischen Daten sind doch gar nicht so schlecht. Was habt ihr denn? Und die Leute sagen, ja, aber trotzdem nichts zu essen. Und das ist so ein Problem, was natürlich Trump auch ständig wieder provoziert durch seine forsche, autoritäre Art, alles zu brechen, drängt dann natürlich auch die Demokraten immer wieder da rein, was zu verteidigen. Aber dann das Richtige zu verteidigen und das Falsche trotzdem zu kritisieren, ist eine Kunst, die sie nicht alle beherrschen.
Ja, und die Demokraten haben sich fürchtig auch etwas täuschen lassen durch den Wahlsieg von Joe Biden, der ja nur möglich war, weil die Pandemie durch die Welt zieht. Ja, Pandemien ziehen immer durch die Welt. Wo das Bedürfnis nach Sicherheit und nicht nach Verrücktheit da war. Sonst hätten die Demokraten vielleicht schon ein bisschen früher gesehen, was sie jetzt hoffentlich endlich ahnen. Nämlich, also Bernd hat das sehr gut beschrieben, dass sie ganz anderes ökonomisches und Umsetzungskonzept entwickeln müssen und wirklich auch sich selbst hinterfragen in der eigenen Rolle. Weil das ist ja das, was Bernie Sanders und AOC auf jeden Fall tun. Sie hinterfragen sich und die Demokraten, welche Rolle sie eigentlich in diesem Land spielen und sind auch bereit, dann, so scheint es zumindest, auch was zu ändern.
Ja, wobei AOC ja sehr weit geht, auch in der Kritik ihrer eigenen Parlamentskolleginnen, ja, und sagt, es kann nicht wahr sein, auch Leute aus meiner Partei sind, wenn regelmäßig beim Insider-Trading, ich kann sie beobachten, wenn sie im Ausschuss bestimmte Informationen kriegen und sofort an den Handys dann irgendwie die Aktien und so weiter. Und sie sagt, das kann alles nicht wahr sein.
Und genau, das ist richtig. Genau diese Botschaft muss auch rauskommen. Nämlich, dass wir, also einerseits kann man das System und die Regeln verteidigen, aber nicht so und nicht diese Ausnutzung zum Beispiel. Das wäre ein kleines Beispiel tatsächlich für das, was du sagst. Wie kriegt man das hin, Regeln, Ordnung irgendwie zu verteidigen? Also sowas wie Demokratie oder so. Oder Unabhängigkeit der Justiz, gibt ja so ein paar Dinge, über die man sprechen könnte. Und gleichzeitig zu sagen, unser System funktioniert aber nicht für alle. Wir machen da was falsch. Innerhalb dieses Systems ist zu viel möglich, was einfach nicht sein darf.
Ja gut, eine Sache wollte ich noch fragen. Bernd, die hattest du vorhin erwähnt, die müssen wir noch kurz erklären. Und das war Kalifornien. Da gab es auch eine Abstimmung, die auch nicht ganz unwichtig war für die kommenden Wahlen in den USA von Gavin Newsom, der ja, glaube ich, auch schon sich so ein bisschen warm läuft als möglicher Kandidat für die Demokraten. Und die haben da Prop 50, heißt es, die haben die Wahlbezirke, das war eine Abstimmung über die Neugliederung der Wahlbezirke.
Na, erstmal über die Möglichkeit, die Wahlbezirke außerhalb des normalen, wie sagt man das, normalerweise immer, es gibt alle paar Jahre jetzt einen neuen Zensus und danach hat ein Gouverneur das Recht, Wahlbezirke neu anzupassen der Bevölkerungsentwicklung. So ist die eigentliche Idee. Es wird von beiden Parteien seit vielen, vielen Jahren ausgenutzt, um Wahlbezirke so zuzuschneiden, dass für die eigene Partei möglichst viele Sitze bei rüberkommen, egal um was es jetzt geht. Meistens geht es in diesem Fall ja um das Repräsentantenhaus, weil das sind die Wahlkreise. Sodass bei gleichem Wahlergebnis, also gleicher Zahl der absolut abgegebenen Stimmen, trotzdem mehr oder weniger Sitze für die eine oder die andere Partei rauskommen. Das hat jetzt vorgemacht in Texas. Der dortige republikanische Gouverneur Greg Abbott hat das gemacht, sodass wahrscheinlich in Texas 4 bis 5 Sitze mehr für die Republikaner rausspringen. Und Gavin Newsom hat gesagt, so, Kalifornien ist viel größer, wir haben noch ein paar mehr Sitze zu vergeben, jetzt werden wir es euch mal zeigen. Wir machen das jetzt auch, hätte aber nicht gedurft, weil es außerhalb des normalen Zyklus gerade gewesen wäre. Und diese Erlaubnis, das zu machen, die hat er sich mit der Proposition 50 jetzt von der Bevölkerung mit 63% Zustimmung geben lassen und sich so natürlich als bisschen womöglich derjenige, der dafür sorgt, dass die Demokraten eine Chance haben, 2026 das Repräsentantenhaus wieder zu gewinnen oder zumindest nicht noch weiter zu verlieren, geholt und sich damit, wie du richtig sagst, Stefan, auch selber in Stellung gebracht.
Ist natürlich auch nur ganz kurz innerhalb der Demokratischen Partei auch ein sehr umstrittenes Vorgehen. Also ich habe heute früh einen Substack-Post über Gavin Newsom gelesen, wo die Headline war "If they go low, we go low", also das Gegenteil von der Michelle Obama-Maxime, also ob man sozusagen Trumps dreckige Strategien auch mit dreckigen Strategien bekämpfen soll, ist die Frage, ob das der richtige Weg ist. Ja.
Ich sag's schon seit Jahren, ich hasse dieses Zitat. Das führt dahin, wo wir jetzt von Michelle Obama, also "If they go low, we go high", ja schön, also dann stirb in moralischer Aufrichtigkeit. Also das bringt's ja im Moment nicht. Also so diese moralische Überlegenheit, damit können wir uns irgendwie schminken, wir können uns den Körper damit, wir können damit machen, was wir wollen, aber es bringt doch nichts. Politisch ist es, geht's nur nach hinten los. Gavin Newsom macht jetzt was, was die Republikaner auf der anderen Seite zuerst gemacht haben. Sollen die Demokraten jetzt da sind und sagen, ja, dann gewinnen wir als Repräsentantenhaus nicht, aber wir sind nicht so unmoralisch. Super Idee. Ich bin heute Morgen aufgewacht und natürlich, wir diskutieren am Frühstückstisch nichts anderes, eigentlich schon vorm Aufwachen immer. Und ich habe mich genau auf dieses Zitat bezogen, weil ich so furchtbar finde das. Ich finde es falsch in einer Situation, wo einer mit diktatorischen Autoritären, wie auch immer man es nennen will, ich gehe da ja immer schon ein bisschen weiter, Methoden regiert.
Lasst uns noch zum Schluss, nein, das ist eine Philippika, die ich mir öfters in der Touch wünsche, ehrlich gesagt. Also du hast mir gewissermaßen aus dem Herzen gesprochen, Babs. Lass uns vielleicht noch, aber auch schon kurz angespielt, noch am Ende darüber sprechen. Ist das eigentlich, also dieser Wahlsieg von Mamdani, ist das eigentlich bedeutend für uns? Also bedeutet das was für Deutschland, bedeutet das was für Europa? Also die Linkspartei in Berlin reklamiert diesen Sieg ja fast so ein bisschen für sich, ja? Also die sagt, genau, die haben ja auch, und es gibt ja auch Analogien zwischen dem Wahlkampf der Linkspartei bei der Bundestagswahl, also Mieten, 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 Mieten. Wir sagen so oft Mieten, bis es keiner mehr hören kann, aber es hat funktioniert und es hat die Leute, die unter den hohen Mieten, die jüngeren Leute in den Metropolen, das hat die dazu motiviert, Wahlkampf zu machen für die Linkspartei und die Linkspartei zu wählen. Da gibt's durchaus Analogien, also es ist nicht nur irgendwie herbeikonstruiert. Und darüber hinaus ist es, wie gesagt, ist es so ein One-Hit-Wonder oder haben wir es hier vielleicht doch mit einer, ja, nachhaltigeren, langwelligeren Entwicklung in Metropolen zu tun, Richtung sozialer Kämpfe und dem politischen Ausdruck sozialer Kämpfe über solche Figuren?
Was ich interessant fand, auch bei Mamdani, war, dass er nicht, keine Ahnung, im Stile von einer Sarah Wagenknecht oder so gesagt hat, hier, Woke Politik, Identitätspolitik ist eine Verirrung. Wir müssen wieder zurück auf das alles andere Nebenwidersprüche oder sowas. Er hat nur die Schwerpunkte anders gesetzt. Aber ein paar Tage vor der Wahl ist er noch abends in einen queeren Club tanzen gegangen und also in Sachen, er hat diese Leute nicht vom Kopf gestoßen. Er hat nicht gesagt, das interessiert mich alles nicht. Er hat es nur nicht so in den Mittelpunkt gestellt, er hat da andere Sachen reingestellt. Das ist etwas, was wir hier immer noch relativ wenig haben, finde ich jedenfalls. Also die Partei, die sowohl die sozialen Kämpfe aufnimmt, als auch die identitätspolitischen, richtig erklärt. Die Linke reklamiert das zum Teil für sich. Ja, ich weiß, ob sie das wirklich immer glaubhaft tut, da bin ich mir nicht so sicher, aber okay. Aber das zumindest wäre etwas, wo ich denken würde, da könnte was auch voranführen. Ne? Zunächst mal allerdings nur auf der ideologischen oder ideellen. Für mich ist das Allerentscheidende tatsächlich, kriegt es man da nie hin, aus diesem Programm wirklich was zu machen, dass man nicht nach 4 Jahren Regierungszeit in New York sagt, meine Fresse, wisst ihr noch, damals haben wir uns so gefreut und guck mal heute, um Gottes Willen. Ja. Und das ist ja, er wäre nicht der Erste, der als Hoffnungsträger irgendwo startet mit ganz tollen Ideen und großem Charisma und krachend an der Realität scheitert. Ich halte die Gefahren dafür für relativ groß, einfach weil die Gegenkräfte so wahnsinnig stark sind. Wenn er das hinkriegt, dann glaube ich, werden sich ganz viele von ihm und dem, was er da aufgebaut hat, was angucken.
Ja.
Sebastian, wie siehst du das?
Na, ich bin natürlich von Deutschland oder von Europa zu weit weg, aber das Einzige, was mir aus der amerikanischen Sicht vielleicht einfällt, ist die Art und Weise, was wir vorhin schon angesprochen haben, wie er Wahlkampf gemacht hat. Also diese ganz moderne Art und Weise, auch virtuos mit den sozialen Medien umzugehen, das fand ich schon neu und erfrischend und das könnte ich mir in Deutschland auch gut vorstellen oder wäre wünschenswert sozusagen. Ja.
Ja, da gibt's Luft nach oben bei den Parteien in Deutschland.
Angesichts dessen, dass von den jungen Wählerinnen und Wählern ja doch ganz schön viele nach rechts gewandert sind, wäre es sicher eine gute Idee, mal drüber nachzudenken, dass jemand mit dieser Art tatsächlich auch Jüngere ansprechen würde. Das ist sowohl das Thema als auch die Art. Wie weit man damit kommt, ist schwer zu sagen. Im Moment ist einfach so eine, ich weiß nicht, ob es global ist, aber auf jeden Fall, was die westliche Welt angeht, so eine Welle nach rechts unterwegs. Da ist die Frage, ob die richtige Politik, das richtige Narrativ, der richtige Charakter stark genug ist, um da was aufzuhalten tatsächlich. Also so, das ist einfach eine generationelle Bewegung gerade. Das hat nicht mit Einzelnen zu tun. Aber ich würde heute auf jeden Fall sagen, heute wäre es nicht mehr richtig, Olaf Scholz aufzustellen mit seinem einnehmenden Charakter, mit seiner Dynamik. Also es würde einfach, das funktioniert auf gar keinen Fall mehr. Ob Mamdani tatsächlich das Bild ist, Deutschland ist nach wie vor nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest multiethnisch, wie es zum Beispiel New York ist. Man muss ja immer denken, wie sind dann tatsächlich die Wahlchancen? Und das sehe ich schon anders. Berlin? Ja, aber Deutschland an sich, USA ja auch nicht. Also deshalb muss man immer gucken, für wen gilt dieses Modell. Aber jemand, die auf jeden Fall das Progressive nicht zurückweist, Bernd hat es beschrieben, was es heißt, und aber was Ökonomisches greift, und zwar, ich kann mich nur wiederholen, mit auch einem gewissen Mut, damit nach vorne zu treten und es dynamisch zu machen und nicht gleich vor der Umsetzung Angst zu haben, könnte zumindest nicht das falscheste Modell im Moment sein. Aber auch gerne mit ein paar populistischen Momenten.
Ja, nicht das falscheste Modell. Das ist ja schon mal ein optimistischer Ausblick. Das haben wir nicht so oft hier bei Bundestalk. Also ein bisschen mehr Populismus und ein bisschen mehr Charisma, dann wird das schon.
Wer hat das gesagt, Stefan?
Das habe ich versucht gerade zu so ein bisschen optimistisch mit etwas populistischem Schwung zusammenzufassen. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva Lotte Andrea für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in den sozialen Bewegungen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Und wenn ihr Geld für uns überhaupt, ist es natürlich auch immer gerne gesehen, dann an Taz zahlig. Bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.